Manche kenne ich. Das Ehepaar da hinten kenne ich noch nicht. Hallo, herzlich willkommen. Wollt ihr euch kurz vorstellen? Aha. Aha. Herzlich willkommen. So, alle anderen, die haben mit uns schon eine Wegstrecke hinter sich, ne? Also euch, die ihr jetzt neu seid heute Abend, möchte ich einfach geschwind nur vorwarnen. Wir haben nämlich ausgemacht, dass wir ganz biblisch vorgehen hier in diesem Seminar und uns an die Grundlagen der Apostel ganz wörtlich halten. Und wenn Paulus sagt, wenn die Zeit knapp ist, dann muss man die Predigt einfach hinausziehen, weil es viel zu sagen gibt. Und dann kann es sein, dass um 12 einer tot dann umfällt und wir ihn dann auferwecken müssen. Aber das macht nichts, nicht wahr? So weit sind wir ja noch gar nie gekommen, gell? Bis 12. Wir waren schon immer früher fertig. Aber man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was der Herr bereithält. Heiderose und Barbara haben mich schon gefragt, ob ich sagen kann, wie viel von der Botschaft auf welche Kassette passt. Dann würde ich auch nur sagen können, also ich schätze, aber ich weiß nicht ganz sicher. Weil wenn der Herr auf einmal mich schnappt, dann finde ich nicht mehr zum Ende. So, also unser Thema diese ganze Woche über war ja der Heilige Geist, sein Wirken an uns Gläubigen, sein Wirken in der Gemeinde und wie Gott was mit uns tut. Bevor wir ins Thema heute Abend einsteigen, finde ich etwas ganz interessant, was wir zuvor noch geschwind beachten möchten. Amen. Wenn ihr mal geschwind die Apostelgeschichte aufschlagt im Kapitel 19, da heißt es, es geschah aber, während Apollos in Korinth war, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam und er fand einige Jünger. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Was war also das Erste, was Paulus wichtig war? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Ihr Lieben, wenn ihr irgendwo unterwegs seid und Leute findet, die an Jesus Christus gläubig sind, dann könnt ihr ihnen zwei Fragen stellen. Mein Lieber, bist du ein Jünger des Herrn? Und wenn der dir dann sagt, natürlich bin ich ein Jünger des Herrn, dann kannst du die zweite Frage stellen. Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Und dann wird es manchen so gehen wie diesen hier in Ephesus, dass sie sagen, wir haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Weil oft ist es so, dass Menschen gar nicht genau wissen, was Gott für einen großen Segen vorbereitet hat für uns als Gemeinde. Aber Paulus wusste ganz genau, damit eine Gemeinde effektiv ist, muss sie erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Heute Morgen haben wir gehört, dass jeder Einzelne erfüllt sein muss mit dem Heiligen Geist. Aber es ist genauso wichtig, dass die Gemeinde erfüllt ist mit dem Heiligen Geist. Und wie geht das? Wie kann eine ganze Gemeinde erfüllt sein mit dem Heiligen Geist? Ganz genau. Wenn jeder Einzelne voll ist, deshalb müssen wir danach trachten und drum beten, wenn es noch irgendeinen gibt in der Gemeinde, der noch nicht voll Heiligen Geistes ist, guckt danach, dass der voll wird. Und deshalb, Paulus sagt hier, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Wer waren denn diese Leute? War das eine Riesengemeinde? Nein, weiter unten in Vers 7, da heißt es waren insgesamt 12 Männer. Nur 12 Leute in Ephesus waren Jünger Jesu und die hat dann der Paulus gefunden. Und dann hat er sie getauft, dann legt er ihnen die Hände auf in Vers 6 und der Heilige Geist kam auf sie, sie redeten in Sprachen und sie weissagten. Das ging so eins nach dem anderen. Flott, 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 weil Paulus hatte es eilig, dass die Leute so schnell wie möglich zu ihren Segnungen kommen. Haben wir es genauso eilig, dass Menschen in die volle Segnung des Herrn hineinfinden? Das muss unser Eifer sein. Und wer war der, der hier unterwegs war und das alles gemacht hat? Es war nicht irgendeiner, sondern es war ein Apostel, der gesandt war vom Herrn. Und was war anschließend? Da sagt Paulus, wir sind 12 Leute, genügend, um eine Gemeinde zu gründen. Also blieb er 3 Monate und hat gepredigt und hat gepredigt. Und auf einmal kam dann der Widerstand. Und als Paulus gemerkt hat, manche wollen die Botschaft nicht hören, dann hat er nur die Jünger abgesondert und hat sie allein unterrichtet. 2 Jahre lang. Das steht alles in den Versen danach. Ich erzähle euch das einfach nur so, ihr könnt es danach zu Hause mal durchlesen, wenn ihr genau wissen wollt. 2 Jahre lang hat Paulus diese Leute unterrichtet und hat sie gelehrt, alles, was der Herr aufgetragen hat. Deshalb ist Jüngerschaft dermaßen wichtig. Ihr Lieben, wir können nicht jeden Jünger. In dieser Stadt waren manche, die gläubig waren, aber einige, die haben Paulus widerstanden in seiner Lehre. Die wollten das nicht so sehen, wie Paulus die Dinge sah. Und dann hat Paulus gedacht, oho, bevor ich mich hier abmühe, bin ich intelligent und mache es wie Jesus. Jesus hat auch immer der Volksmenge gepredigt, aber wenn es um Einzelheiten, um wichtige Dinge geht, wenn es ums Verständnis ging, wen hat er abgesondert? Die Jünger. Wem hat er oft das Gleichnis erzählt? Der ganzen Volksmenge. Wem hat er das Gleichnis erklärt? Den Jüngern. Die Jünger hat er trainiert. Und zwar nicht mit schmeichelhaften Worten. Wenn ihr die Evangelien genau durchlest, dann seht ihr, wie hart Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist. Und so hat Paulus dann auch die Jünger abgesondert und hat sie trainiert 2 Jahre lang und dann ist er wieder gegangen. Weil Paulus musste ja weiter. Und dann ist er mal hier geblieben und dann ist er mal da geblieben. Und jetzt möchte ich noch in Kapitel 20 mit euch gehen. Da heißt es dann, dass Paulus woanders unterwegs war. Und zwar in Philippi und in Troas. Und in Griechenland war er und in Mazedonien war er und so weiter. Und dann hat er sich vorgenommen, nach Jerusalem zu gehen. Und auf dem Weg nach Jerusalem lag Ephesus. Und dann hat Paulus gedacht, ich kann unmöglich durch Ephesus. Ich kann unmöglich durch Ephesus. Wisst ihr, warum Paulus einen Umweg gemacht hat? Das steht alles in Abvers 13. Lesen wir mal. Wir aber gingen voraus auf das Schiff und fuhren ab nach Assos und wollten dort den Paulus aufnehmen. Denn so hatte er es angeordnet, da er selbst zu Fuß gehen wollte. Guck mal, er hat alle Mitreisenden mit dem Schiff vorausgeschickt und hat gesagt, ich laufe. An wen erinnert uns das? Wenn Jesus zu seinen Jüngern gesagt hat, setzt mal über, ich laufe über das Wasser. Ja? Und wozu dieses Gelaufe? Weil wenn wir allein laufen, dann haben wir Zeit, mit Gott zu reden und auf Gott zu hören. Und Paulus suchte auch die Einsamkeit und wollte wissen, was Gott als nächstes für ihn vorhat. Deshalb hat er sich zurückgezogen, um besser von Gott zu hören. Und das ist auch für uns notwendig. Wenn wir ständig nur untereinander sind, kann man manchmal nicht gut genug hören. Aber wenn es um ganz wichtige Entscheidungen geht in unserem Leben, dann müssen wir die Einsamkeit suchen mit Gott. Und Paulus wusste, ich gehe jetzt auf etwas zu, was für mich ernst sein kann. Und deshalb brauche ich die Einsamkeit. Und Paulus ging zu Fuß. Als er aber in Assos mit uns zusammentraf, nahmen wir ihn auf und kamen nach Mytilene. Und als wir von da abgesegelt waren, langten wir am folgenden Tag in Chios gegenüber an und am anderen Tag legten wir in Samos an und kamen am folgenden Tag nach Milet. Denn Paulus hatte sich entschlossen, an Ephesus vorbeizufahren, damit er nicht veranlasst würde, in Asien Zeit zu versäumen, denn er eilte, um wenn es ihm möglich wäre, am Pfingsttag in Jerusalem zu sein. Denke, das war nur die Eile, dass Paulus nicht durch Ephesus wollte? Was kann es noch gewesen sein? Nein, nicht ganz so geistlich. Warum? Aus Liebe zu ihm, weil sie Beziehung zu Paulus hatten. Das war ja eine Gemeinde, die der Paulus gegründet hatte. 2 Jahre lang war er mit den Leuten zusammen gewesen und hat sie intensiv trainiert. Und dann hatte Paulus gedacht, Mann, ich hab's eilig, wenn ich jetzt noch durch Ephesus fahre, dann kann es sein, dass die mich aufhalten, ja, dass die sich an mich hängen, weil so war es nämlich. Wenn wir weiterlesen, als er dann in Milet war, sandte Paulus doch noch nach Ephesus und ließ aber nur die Ältesten holen. Und das war dann schon für ihn ein Problem, die Ältesten aus Ephesus. Weil die kamen, die haben sich mit ihm unterhalten und als er dann weiter wollte, was haben sie gemacht? Dann haben sie geweint. Dann heißt es, sie haben sich an ihn gehängt. Die wollten nicht, dass Paulus weitergeht, weil die haben sich erinnert an die 2 Jahre, die sie mit Paulus verbracht hatten in der intensiven Jüngerschaft. Die haben das nicht vergessen, dass als Paulus zu ihnen kam, dass er es war, der ihnen die Hände aufgelegt hat, dass er es war, der sie belehrt hat über den Heiligen Geist, dass er es war, der sie auf die richtige Spur gebracht hat. Und deshalb war für die Ältesten die Gemeinschaft mit Paulus ganz arg wichtig. Und das könnt ihr euch daheim ruhig mal durchlesen. Und passt genau auf jedes Wort auf. Mir ist es doch nie aufgefallen, dass Paulus deshalb Ephesus gemieden hat. Weil er eine gesunde Angst hatte vor dieser Gemeinschaft. Ja? Er wollte nicht aufgehalten werden. Weil er wusste, er muss weiter. Und ich finde mich da ein bisschen wieder, auch mit meinem Mann, weil die noch nicht wissen, wir von uns jetzt, wir waren als Familie 9 Jahre in Deutschland und haben hier gedient und nächste Woche fliegt mein Mann und ich dann eine Woche später wieder zurück nach Südamerika, um dann dort wieder weiter zu dienen. Und ein Stück weit kann ich das nachempfinden, wie Paulus sich gefühlt hat. Wenn du weißt, da gibt es Leute, die dich lieben, aber du musst woanders hin. Der hatte Jerusalem im Blick. Vielleicht wäre es ganz angenehm gewesen für Paulus in Ephesus, weil er wusste, da gibt es Leute, die mich lieben, die hätten ganz sicher für ihn toll geguckt, die hätten ganz sicher sich drum gerissen, bei denen er schlafen darf. Das war einfach sein Zuhause, was er ja gegründet hat. Aber das wusste Paulus, das kann ich für mich im Moment nicht in Anspruch nehmen. Ich muss nach Jerusalem. Ich muss weiter. Und das ist eines der Dinge, die wir lernen müssen, wenn wir mit dem Heiligen Geist gehen. Oft erlaubt uns Gott nicht, länger an einem Ort zu bleiben oder überhaupt an einen Ort zu gehen, wo es uns zu gut gehen würde. Dann schickt Gott uns wieder an Orte, wo es uns vielleicht nicht so gut geht, damit wir wieder lernen, in einer neuen Weise von ihm abhängig zu sein und um natürlich das zu erfüllen, was Gott dort für einen Auftrag für uns hat. Und mit dieser Geschichte möchte ich euch alle ermutigen. Fühlt euch nicht zu sicher an dem Platz, wo ihr seid. Und hängt bitte auch nicht an dem Platz, wo ihr seid. Weil es kann nämlich sein, dass Gott für den einen oder für den anderen eine Berufung hat, die euch woanders hinführt. Aber dann an dem Platz zu hängen, mit dem Herzen wo zu hängen und zu sagen, da könnte ich nie weg, das kann sein, dass du da was blockierst. Wir wollen lernen, diese Gesinnung haben, wie auch Paulus ein Stück weit hatte, zu sagen, okay Herr, selbst wenn für mich etwas anders dran ist, ich bin bereit. Es geht um diese grundsätzliche Bereitschaft zu sagen, Herr, was auch immer, ich bin bereit. Zumindest ich habe das mit Gott so ausgemacht, als ich mich bekehrt habe ich gesagt, Herr, was auch immer du willst, ich bin bereit. Wenn du mich eines Tages wohin schicken willst, hier bin ich. Du wirst mir das dann rechtzeitig sagen. Und nach 3,5 Jahren Jüngerschaft, als dann der Herr mir gesagt hat, dass er mich jetzt woanders hinschickt, hat es mir auch nicht gepasst. Weil für mich war mein Platz damals genau richtig und genau gesegnet. Und ich habe gleich gesagt, Herr, doch nicht jetzt. Ja? Und geht es uns nicht oft so, dass wir denken, wenn Gott uns einen Auftrag gibt, ausgerechnet jetzt? Ja? Aber wenn wir dann gehorsam sind, dann gehen wir. Auch wenn wir es nicht gleich verstehen, weil wir wissen, Gott sieht die Zukunft und Gott hat alles im Blick und er weiß, was das Beste für uns ist. Amen. Und jetzt schlagen wir den 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7 auf. Und das ist der Vers, der über unserem heutigen Abend stehen soll. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Wollen wir das mal zusammen proklamieren? Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Welches von diesen Worten gefällt euch denn am meisten? Liebe, Kraft, Besonnenheit. War das jetzt ganz ehrlich, Barbara? Ja, gut. Was macht Paulus am Anfang ganz klar? Was hat Gott uns nicht gegeben? Den Geist der Furchtsamkeit. In anderen Übersetzungen heißt es den Geist der Feigheit oder den Geist der Angst. Das kommt auf keinen Fall von Gott. Also ihr Lieben, wenn ihr solche Regungen fühlt in euren Gefühlen, könnt ihr gleich widerstehen. Da wisst ihr widersteht nicht dem Herrn, sondern ihr widersteht dem, was vom Feind kommt. Weil wer jagt uns Angst ein? Angst vor der Zukunft, bei den Kindern vielleicht mal Angst vor der Dunkelheit, Angst, wenn man nachts auf einmal aufwacht oder was weiß ich. Das kommt alles vom Feind, das kommt nicht vom Herrn. Wer möchte uns feige machen, dass wir ja nicht den Herrn bekennen? Auch der Feind, also der Feigheit, dass wir ruhig widerstehen, weil feige Leute gibt es im Reich Gottes nicht. Hast du das gewusst? Im Reich Gottes gibt es nur kühne Leute, weil das Wort Gottes sagt, seit Johannes dem Täufer wird dem Himmelreich Gewalt angetan und Gewalttuende reißen es an sich. Also wenn du im Reich der Himmel schon drinnen bist, dann bist du ein Gewalttuender. Dann bist du kein Feigling. Du bist ein Gewalttuender, sagt Gottes Wort über dich. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, Gott hat uns nicht den Geist der Mutlosigkeit gegeben. Was heißt mutlos? Ohne Hoffnung, ja. So ist es halt. Das war schon früher so und das wird auch immer so sein. Das ist schon meiner Mutter passiert und meiner Oma und bei mir wird es auch nicht anders sein. Ganz mutlos, ja. Mein Opa war schon ein schwacher, kränklicher. Mein Vater war schon ganz arg schwach und kränklich. Und ich bin jetzt in Jesus, aber trotzdem bin ich schwach und kränklich. Ja, das kann nicht sein. Wenn wir in Christus sind, dann sind wir nicht mehr mutlos. Weil Gott hat uns nicht einen mutlosen Geist gegeben, sondern er hat uns gegeben den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Anstatt von Besonnenheit nehmen wir ein anderes Wort heute Abend. Zucht kommt auch manchmal, aber das ist nicht das, was ich will. Nein, wir nehmen das Wort, das im Original steht und das heißt Selbstbeherrschung. Den Geist der Selbstbeherrschung. Und das wollen wir heute Abend uns anschauen. Wir beginnen mit dem Geist der Kraft. Lukas Evangelium, Kapitel 4, Vers 14. Und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück und die Kunde von ihm ging aus durch in die ganze Umgegend. Was war davor gewesen? Die Versuchungszeit in der Wüste. Anschließend kam Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes zurück und er begann seinen Dienst. Vorher hat er seinen Dienst nicht begonnen, sondern er hat gewartet, bis die Kraft des Heiligen Geistes in ihm war und um ihn war und in der Kraft des Heiligen Geistes hat er dann seinen Dienst begonnen. 1. Korintherbrief, Kapitel 2, die Verse 3 bis 5. Das schreibt Paulus an die Korinther, ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Was sagt Paulus hier genau? Ich bin zu euch gekommen, in Schwachheit, mit Furcht und vielem Zittern. Könnt ihr euch das vorstellen bei dem großen Apostel Paulus? In Schwachheit und in Furcht und viel Zittern hat er ja denn Angst vor den Korinthern. Nein? Wieso hat er dann gezittert? Vor lauter Gottesfurcht. Vor lauter Gottesfurcht hat Paulus gezittert. Und ihr Lieben, ich sage euch, wenn man das Wort Gottes austeilt, sollte man erfüllt sein mit Furcht und Zittern. Weil wenn einer so flapsig kommt und sagt, ach, so eine Predigt, suche ich mir halt ein paar Verse und zack, fertig. Das ist nicht ein Wort, das vom Herrn kommt. Sondern wenn du jemandem predigst, sei es jetzt jemandem persönlich oder in der Gemeinde einen Predigtdienst verrichtest, brauchst du ein frisches Wort vom Herrn. Und das kriegst du nicht einfach per Post. Das kannst du auch nicht in einem Buch lesen. Sondern das, was die Gemeinde dann braucht oder derjenige, mit dem du sprichst, ist das Frisches vom Herrn. Und dann, das musst du dir vom Herrn erbitten. Und ich sage euch das aus eigener Erfahrung, das hat mit Furcht und Zittern was zu tun. Weil ich will ja nichts falsch machen. Ich will auch nichts was Falsches reden, eine Falschlehre verbreiten oder so. Ich muss auf mich selber achten, so wie Paulus an den Timotheus schreibt, achte auf dich selbst und auf die Lehre. In seinen ganzen Anweisungen, die er an den Timotheus schreibt, achte auf dich selbst und auf die Lehre. Im Grunde sagt er ihm, pass bloß auf, Kerle, was du der Gemeinde beibringst, dass nicht ein Quatsch rauskommt oder menschliche Weisheit, so wie Paulus hier sagt. Der Glaube muss nämlich nicht auf überredende Worte der Weisheit gegründet sein. Das ist nicht so wichtig, dass mein Satz schön hochdeutsch geordnet ist und dass das Subjekt nicht mit dem Verb kollidiert und das Adverb nicht hinter dem Substantiv liegt. Das ist nicht so wichtig in einer Predigt. Sondern was ist in einer Predigt wichtig? Der Inhalt und die Kraft, die durch die Predigt fließt. Weil wenn Gottes Kraft nicht durch die Predigt fließt, dann waren es menschliche Worte. Menschliche Weisheit. Und das bringt niemanden weiter. Und deshalb sagt Paulus, ich bin gekommen in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Paulus hat gemeint, so wie jeder gute Jünger auch das tun sollte, er macht wie Jesus. Ne? Das ist immer das Beste, dass wir sagen, ich möchte es machen wie Jesus. Wenn Jesus als der Herr gewartet hat, bis er angetan war mit Kraft aus der Höhe, um seinen Dienst zu beginnen, um wie viel mehr wir? Und dann hat Paulus gedacht, wenn das für den Herrn so notwendig war, dann ist das für mich auch notwendig. Und wenn der Herr gedient hat in der Kraft des Heiligen Geistes, dann kann ich unmöglich ohne die Kraft des Heiligen Geistes dienen. Dann brauche auch ich die Kraft des Heiligen Geistes. Weil Jesus hat gesagt, der Schüler ist nicht größer als sein Meister. Und wenn Jesus das so vorgelebt hat, dann ist es auch für uns empfehlenswert. Wenn wir jetzt ins Kapitel 4 gehen, da beleuchtet Paulus gleich ein Problem. Ab Vers 17. Und er schreibt, deshalb habe ich euch Timotheus gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch erinnern an meine Wege in Christus, die ich überall in jeder Gemeinde lehre. Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Was war denn passiert in Korinth? Korinth war eine Gemeinde mit vielen Gaben. Und darüber haben wir ja jetzt genügend gehört in diesen vorangegangenen Tagen. Ich empfehle euch, die Kassetten mitzunehmen, dann versteht ihr die Botschaft von heute Abend nochmals viel besser. Die Gemeinde in Korinth hatte viele Gaben. Und wenn jemand viele Gaben hat, dann ist es leicht, besteht leicht die Gefahr, dass man aufgeblasen wird. Ja? Dass man eigene Ehre sucht. Man ist auf einmal sichtbar. Mensch, da habe ich jemanden geheilt. Ich habe jemanden geheilt, heißt es dann. Ja? Oh Mann, ich habe jemanden sogar befreit. Wow, ja, und auf einmal wird man aufgeblasen. Und dann sagt Paulus, in meiner Abwesenheit habe ich gehört, dass manche von euch aufgeblasen sind und groß tun in der Gemeinde. Und Paulus sagt, das habe ich euch aber, glaube ich, nicht vorgelebt. Deshalb wende ich jetzt Timotheus zu euch, dass er euch wieder erinnert, wie ich gelehrt habe und wie ich in allen Gemeinden lehre. Und dann schreibt er, ich werde kommen zu euch und ich werde nicht das Wort kennenlernen von denen, die aufgeblasen sind, sondern ich will mal ihre Kraft sehen. Weil manchmal sind auch die aufgeblasen, die keine Kraft haben. So, jetzt hat der Herr durch Heidi einen Kranken geheilt. Also, das ist ja unmöglich, denn ob es das überhaupt noch gibt heutzutage, ja? Was heißt denn das? Der Peter hat einen Besessenen befreit. Also Dämonen gibt es ja in Deutschland auf keinen Fall. Also so intelligent sind wir ja schon in der Zwischenzeit, dass wir das begriffen haben. Das kann ich auch biblisch widerlegen, dass es die heutzutage nicht mehr gibt. Ja? Der Herr hat ja gesagt, sie sind gefangen bis auf den Tag unserer Erlösung. Ja? Dann fällt einem irgendwo ein komischer Vers ein, den es gar nicht gibt. Und dann bläst man sich auf nur, damit man das nicht anerkennt, was der Herr durch die anderen tut. Und deshalb sagt Paulus, ich möchte mal gerne die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Denn das Reich Gottes besteht nämlich nicht im Wort, sondern in der Kraft. Und deshalb hat Gott uns ja den Geist der Kraft gegeben, damit wir kräftige Dinge tun, übernatürliche Dinge tun in dem Namen Jesus. Was dürfen wir denn alles tun in dem Namen Jesus? In der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sollen die Kranken heilen. Wir sollen die Dämonen austreiben. Was sollen wir noch? Evangelium in Kraft verkündigen. Das bedeutet, dass die Verkündigung des Evangeliums begleitet ist mit Zeichen und Wundern. Wir sollen Wunder tun. Das bedeutet, die Naturgesetze aufheben, wenn es notwendig sein sollte. Das heißt, das Evangelium zu verkündigen in Kraft. Amen. Hast du das schon mal gemacht? Folgen deiner Predigt Zeichen und Wunder? Amen. Halleluja. Wenn das noch nicht so sein sollte, dann empfehle ich euch, den Herrn da nochmal zu bitten, dass dieser Geist der Kraft, der schon längst in dir steckt, dass der flügge wird, ja? Dass der an Raum gewinnt in dir. Damit das Evangelium der Kraft sichtbar wird durch dein Leben. Wie hat denn der Stephanus gehalten? Schaut mal in der Apostelgeschichte Kapitel 6, die Verse 8 bis 10. Apostelgeschichte 6, Vers 8 bis 10. Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Wer war der Stephanus? Er war einer der Diakone. Und welches waren die Voraussetzungen für das Amt eines Diakons? Voll Heiligen Geistes sollten sie sein. Also der Stephanus, ein Mann voll Heiligen Geistes. Und deshalb heißt es hier voll Gnade und Kraft. Wenn nichts passiert, müssen wir uns fragen, bin ich voll Kraft? Im Grunde bin ich voll Heiligen Geistes, voll Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Es standen aber einige aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner auf und derer von Cilicien und Asien und stritten mit Stephanus. Das ist ganz natürlich. Wenn du mal Zeichen und Wunder tust, dass sich dann irgendwelche erheben und sagen, na, das kann ja gar nicht sein, ja. Und anfangen dir zu widerstehen. Und sie stritten mit Stephanus. Aber sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, mit dem er redete. Das heißt also, das, was aus dem Mund von Paulus kam, dem konnten sie nicht widerstehen. Das bedeutet, dass sogar unsere Worte, wenn sie vom Geist des Herrn gesalbt sind, dass da eine unsichtbare Kraft dahinter steckt, dass derjenige, der dir widersteht, auf einmal keine Worte mehr findet. Habt ihr das schon mal erlebt? Als ich letztes Mal mit Sabine in Chile war, hatten wir dort eine Gemeindeversammlung. Und also unsere Gemeinde in Chile, die sind so ungefähr 500 Gemeindemitglieder im Moment. Und dann war Gemeindeversammlung und dadurch, dass wir gerade dort waren, habe ich dann daran teilgenommen. Und dann ist einer aufgestanden, ich sage jetzt nicht ein Bruder, sondern einer aus der Versammlung ist aufgestanden und hat den Pastor ganz stark angegriffen. Und weil ich ja nicht alle Leute von dort kenne und ich saß ganz vorne, habe ich mich so rumgedreht und habe gedacht, ich will wenigstens sehen, wer sich traut, auf diese Weise zu reden. Und dann habe ich mir den angeschaut und dann habe ich mich wieder rumgedreht und habe ich nur gesagt, ganz leise vor mich hin auf Deutsch. Alle anderen haben ja Spanisch gesprochen. Und ich habe nur auf Deutsch gesagt, in Jesu Namen soll jetzt ein Geist der Verwirrung über ihn kommen, wenn das, was er sagt, nicht richtig ist. Und dann habe ich mich wieder zu ihm umgedreht und in dem Moment, wo ich mich umgedreht habe, hat er sich auch umgedreht. Und dann hat er angefangen, dermaßen zu stottern. Und das ist ein ganz intelligenter Mann, ein Ingenieur. Er hat davor fließend gesprochen, 15 Minuten lang, seinen ganzen Angriff da rübergebracht. Und in dem Moment hat er nur noch gestottert und hat so einen Quatsch geredet, dass die ganze Gemeinde, 500 Leute, auf einmal gelacht haben. Zahlend gelacht haben. Und dann hat er sich hingesetzt. Und das Ding war dann erledigt. Und da habe ich gemerkt, wenn wir getrieben vom Heiligen Geist Dinge aussprechen, dann geschieht das, was wir sagen. Weil dem Wort kann der Feind nicht standhalten. Und die Menschen nämlich auch nicht. Weil der Geist, der durch den Mann sprach, war nicht der Heilige Geist. Und wenn du merkst, irgendeiner sagt dir etwas und du spürst genau, das kommt nicht vom Heiligen Geist, dann lass es bloß nicht zu, dass es dich trifft und dazu noch widersteht denjenigen. Weil dann wird der Mund von diesen Leuten nämlich verschlossen. Was machst du, wenn ein Zeuge Jehova zum Beispiel mit dir spricht? Der widersteht dir ja, der kommt ja mit einer anderen Lehre. Diskutierst du dann da lange rum oder was machst du? Da kannst du ganz schnell, also ich muss mal bestimmt wohin, ich bin gleich wieder da. Dann gehst du schnell auf deine Toilette. In diesem Namen binde ich jeden Geist der Verwirrung und jeden Geist der falschen Lehre. Und ich stopfe in den Mund in Jesu Namen, so sagt die Bibel. Dann kommst du wieder, wo waren wir nochmal stehen geblieben? Und dann wirst du ziemlich schnell merken, dass derjenige gar nicht mehr weiterkommt. Und dann kannst du loslegen. Und auf einmal hast du ihn evangelisiert. Amen. Oder ist es eher so, wenn ein Zeuge Jehovas kommt, dass du dann die Vorhänge zuziehst und sagst zu den Kindern, nein, der Herr hat gesagt, wir sollen jedem Rede und Antwort stehen. Amen. Also, selbst wenn der Präsident der Zeugen Jehovas kommt, bist du mehr. Weil der in dir ist, ist stärker. Weil du hast die richtige Lehre. Und die musst du nämlich auch erklären können, sagen können, dich verteidigen können. So sagt die Bibel. Also sie konnten der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit der Stephanus redete. Und dann kam der Hohe Rat und hat gespannt auf ihn geschaut, den Stephanus. Und was heißt es dann in Vers 15? Und sein Angesicht war wie das eines Engels. Schau dich mal morgens im Spiegel an, ob du auch aussiehst wie ein Engel. Sein Angesicht war wie das eines Engels. Ja, warum war denn der Stephanus ein besonders hübscher, ein besonders gekämmter junger Mann, ein besonders rasierter oder was? Oder hatte er so einen Schein hinter sich von den Flügeln, die ja so ein Schein ausheißt? Nein, allein Gottes Herrlichkeit, Gottes Weisheit und seine Kraft, die in diesem Mann waren, ließen sein Angesicht aussehen wie das eines Engels. Hätte ihn gern gesehen. Ihr auch? Wir können ja den Herrn mal fragen, wie das so war. Aber es heißt, es sah aus wie das Angesicht eines Engels. Weil der Stephanus als ein Jünger Jesu auch in der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt hat. Und anschließend kommt dann die mächtige Predigt vom Stephanus. Und anschließend haben sie ihn zwar gesteinigt, aber ich kann euch sagen, der Stephanus war einfach nur glücklich. Der hat nur gesagt, oh, ich sehe den Himmel geöffnet. Und weg war er, ja. Die Steine haben nur seinen Leib getroffen. Die Steine haben nur die äußere Hülle zum, wie soll ich jetzt sagen, töten will ich jetzt nicht gebrauchen, einfach zum Stillstand gebracht. Aber Stephanus, der war beim Herrn. Und der war bestimmt glücklicher wie auf Erden. Weil Paulus sagt ja auch, ich wäre viel lieber beim Herrn. Aber um eures Willen bleibe ich halt hier unten noch eine Weile, bis der Herr mich holt. Deshalb unseren Leib können sie vielleicht verderben, aber nicht unseren Geist, wenn wir mit dem Herrn gehen. Und jetzt gehen wir ins Kapitel 8 von der Apostelgeschichte. Hier finden wir ein ganz tolles Bekehrungszeugnis. Da bekehrt sich doch glatt ein Zauberer, der Simon. Der hat davor die ganze Stadt in der Zauberei gehalten, heißt es hier. Und dann heißt es in Vers 13, auch Simon selbst glaubte. Und als er getauft war, hielt er sich zu Philippus. Und als er die Zeichen und großen Wunder sah, die geschahen, geriet er außer sich. Wer war denn Philippus? Ein Diakon, der später zum Evangelisten wurde. Ein Diakon, er war einer von den Sieben. Und dann hat Gott ihn in Evangelisation hauptsächlich gebraucht. Und der Zauberer, der war einfach begeistert. Und aufgrund der Begeisterung hat er geglaubt und er wurde getauft. Er war ein neuer Mensch in Christus, Amen. Und er sah die Zeichen und Wunder. Also Philippus diente in der Kraft des Heiligen Geistes, so wie Stephanus auch. Und der ehemalige Zauberer geriet außer sich. Warst du schon mal außer dir? Also so begeistert, so perplex über dem, was Gott tut. Wenn nicht, dann bitte doch Gott, er soll das mal hier dir schenken, dass du aussagen kannst, fast unglaublich, fast unglaublich, gell? Dass wir außer uns geraten von dem, was Gott tut. Kurz darauf, als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, schaut mal, wie sich hier die Verbindung ergibt. Wo war denn der Philippus hier, wo hat er gepredigt? In Samaria, bei den Heiden. Und auf einmal hört der Apostel in Jerusalem, in Samaria haben sie das Wort Gottes angenommen. Und was haben dann die Apostel gesagt in Jerusalem? Ach, sie sollen doch mal selber schauen, wie sie zurechtkommen. Ne? Haben sie nicht gesagt, sondern sie sandten sofort Petrus und Johannes zu ihnen, damit sie nach dem Rechten schauen, damit sie gucken, dass da alles schön in Ordnung kommt, dass der Grund anständig gelegt wird. Überall, wo es eine Gruppe von Jüngern gibt, ist es notwendig, dass sich die Apostel aufmachen, um den richtigen Grund zu legen, dass die Hirten kommen, um die Schafe zusammenzuführen, dass der Apostel Älteste einsetzt, damit das Ding in richtiger Weise wachsen kann. Und deshalb haben sie sofort Petrus und Johannes zu ihnen gesandt. Als diese hinabgekommen waren, haben sie für sie gebetet. Wozu? Was steht in deiner Bibel? Warum haben die für dich gebetet? Genau, schon wieder. Schon wieder war das das Allerwichtigste. Dass sie den Heiligen Geist empfangen möchten, denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Hier sehen wir Gläubige, sie waren alle schon getauft, aber keiner hatte noch den Heiligen Geist empfangen. Und als die Apostel dann kamen, haben sie die Hände aufgelegt, und die Gläubigen wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt unser neu bekehrter Simon der Zauber. Und sieht, was ist das denn? Nicht Zeichen und Wunder, sondern er sieht jetzt noch mal was anderes. Der Heilige Geist, der die Menschen erfüllt hat. Und sie haben dann garantiert begonnen, in Sprachen zu beten. Und was hat er dann gezückt? Geldbeutel. Sofort kam der Geldbeutel. Und er hat zu Petrus gesagt, Petrus, mein Apostel, ich bin ein frisch Bekehrter von letzter Woche. Ich bin getauft worden. Und ich möchte so gerne, der war nämlich außer sich, möchte so gerne auch das haben, was sie haben. Und ich möchte auch so gerne, wenn ich anderen die Hände auflege, dass sie empfangen die Kraft des Heiligen Geistes. Ich will die Kraft haben. War das denn falsch? Der Wunsch war nicht falsch. Die Art und Weise, wie er es haben wollte, war das falsch? Das war falsch. Also wir können Gottes Kraft nicht erkaufen. Wir können Gottes Kraft nur als Geschenk in Empfang nehmen. Weil Gott kann man einfach nicht kaufen. Weil Gott hat sich nämlich vorgenommen, dass wir alles umsonst kriegen. Gell? Es ist also nicht nur alles bezahlt. Hier könntest du noch ein Banner machen, Barbara, alles umsonst. Alles umsonst. Ja? Alles umsonst, hat Gott gesagt, werden wir bekommen. Es kostet nur uns selber. Aber alles ist umsonst. Und der wollte, der Christ bekehrte, also ihr Lieben, man kann durch einen Christ bekehrten das vergeben, nicht wahr? Und deshalb hat Paulus gesagt, weißt du was, Simon, ich kann dich ja gut verstehen, dass du das noch nicht so genau weißt. Du musst das nicht kaufen. Du kriegst es umsonst. War das nicht so? Wie war es denn? Schaut mal hier, was hier gesagt wird. Er sagte, gebt mir auch diese Macht, dass der, dem ich die Hände auflege, den Heiligen Geist empfange. Petrus aber sprach zu ihm, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Wie hat Petrus das wohl gesagt? Oh, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. Hat er bestimmt nicht gesagt. Ich glaube, dass in Petrus so ein heiliger Zorn, nennen wir das ja, aufgekommen ist und gesagt, dein Geld fahre mit dir ins Verderben, weil du gemeint hast, die Gabe Gottes durch Geld zu erlangen sei. Du hast weder Teil noch Recht an dieser Sache, denn dein Herz ist nicht aufrichtig vor Gott. So tu nun Buße über diese Bosheit und bitte den Herrn, ob er dir den Anschlag deines Herzens vergeben werde. Oh, ich weiß nicht, wie wir vielleicht gehandelt hätten, wenn wir Simon wären. Was ist denn das hier alles auf einen Schlag? Das ist ja wie ein Kübel kaltem Wasser über den armen Simon geleert. Ne? Kriegt ihr da nicht ein bisschen Mitleid mit Simon? Nee? Was hat Petrus durch den Heiligen Geist denn getan? Er hat sein Herz aufgedeckt. Es ging nicht so sehr nur um das Geld. Es ging um sein Herz. Und was war in seinem Herzen? Er wollte Macht. Und es war, wenn wir weiterlesen, denn ich sehe, dass du voll bitterer Galle bist und in Banden der Ungerechtigkeit. Der Simon war zwar bekehrt, aber sein Herz war noch nicht gereinigt von all diesen Dingen. Und das deckt der Petrus auf. Und was hat denn was hat er dann gemacht? Simon der Zauberer? Was sagt er dann? Bitte doch du den Herrn. Gottesfurcht kam in ihm auf. Und das sollte auch bei uns so sein, dass wenn wir jemandem begegnen und wir sehen oft nur so auf die äußeren Dinge und das regeln wir noch. Aber wir dürfen uns ruhig vom Herrn auch mal zeigen lassen, was denn dahinter steckt. Weil also unser Gott ist der Herzenskenner. Und damit wir den Leuten wirklich effektiv helfen können, müssen wir das Herz ein bisschen manchmal aufdecken, damit sie eine richtige Hilfe bekommen können. Wenn denn einer ins Krankenhaus kommt, mit so ganz, 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 ganz starken Schmerzen im Bauch, was macht denn der Arzt? Erstmal untersuchen, alles und so weiter. Und wenn der Arzt dann merkt, da muss man sofort operieren, weil der Blinddarm steht kurz davor, dass er platzt, dann wird der Arzt nicht sagen, wissen Sie, das kann ja nochmal werden. Jetzt nehmen Sie erstmal die Tabletten und so weiter und vielleicht bis morgen ist das alles besser und dann wäre es vielleicht doch nicht nötig, dass wir operieren. Der Patient wäre bis am nächsten Tag wahrscheinlich tot. Was macht der Arzt? Der schnappt ihn, sagt nur noch, sind um die Erlaubnis, dann kriegt er eine Unterschrift und zack, kommt er auf den OP, kriegt die Spritze und bumm, der Bauch wird aufgeschlitzt. Und nachher muss er mit den Schmerzen ein bisschen rumlaufen, aber anschließend lebt er und wird wieder gesund. Und so ist es manchmal auch bei uns. Manche Dinge, da reicht eine Pille nicht aus. Da reicht ein Gebet oder ein guter Rat nicht aus. Manchmal ist es notwendig, dass auch was mal weggeschnitten wird. Das Schmerz zwar geschwindet, aber, und ein paar Tage tut es dann noch weh, aber anschließend merkt man, ach, das war gut. Das ging mir mal so, auch als ich frisch bekehrt war. Da waren wir auf einem Wochenende vom CVJM und das war einfach ganz klasse und ich war ganz begeistert über all dem, was da lief und ich hatte einen Freund, der war damals in so einer Band, die hatten gerade eine Band gegründet mit Schlagzeug und so weiter. Und ich war einfach so begeistert von dem, wie die da für Jesus singen. Und dann habe ich gedacht, und dann haben die mir so erzählt, sie bräuchten halt ein bisschen Geld für einen Raum mieten. Und ich in meinem Übereifer bin einfach hin vor die gesamte Versammlung und habe um ein Opfer gebeten für die. Das war meine ganz reine Motivation, ich wollte nur den Jungs helfen, dass sie zu ihrem Raum kommen, ne? Weil ich begeistert davon war, wie die für Jesus gebrannt hatten. Und ich bin sogar in die Küche gegangen und habe so eine ganz große Plastikschüssel, eine blaue, geholt und habe gesagt, dass das alles schön reinpasst, ja, in meinen jugendlichen Eifer. Und dann anschließend, wir haben tatsächlich Geld reingelegt und es war etliches, was da zusammengekommen war. Aber anschließend wurde ich dann gerügt von der Leiterschaft nämlich. Ich habe nämlich einen kleinen Detail übersehen, dass ich ja eine Leiterschaft da habe, die zuständig war für das ganze Seminar und dass ich ja zuerst hätte fragen sollen, nicht wahr? Weil die wollte nämlich auch noch ein Opfer einsammeln für den Referenten, der da war. Und dann war das meiste Geld schon weg für die Jugendband. Und ich kann euch sagen, das hat mir wirklich wehgetan. Weil mir wurde bewusst, was ich da übersehen hatte. Ja? Ich war nicht sauer mit ihnen, sondern mir war bewusst, Menschenkinder, ich habe sie einfach übergangen, im Eifer. Ich habe es ja nur gut gemeint, aber ich habe sie übergangen. Ich habe auf der Heimfahrt habe ich nur noch geheult. Und ich habe gedacht, ich werde nie wieder was sagen, ich werde nie wieder meine Meinung abgeben, ich werde nie wieder für irgendjemanden meine Stimme erheben, ich wäre am liebsten versunken, ich wäre am liebsten umgezogen. Allein, weil ich habe mich da geschämt und mir hat es wirklich zutiefst leid getan. Aber solche Dinge sind notwendig, weil was wäre, wenn Gott uns den Geist der Kraft gegeben hat? Amen. Hast du den Geist der Kraft? Ja, also ihr solltet schon ein bisschen mehr eine überzeugtere Antwort geben, ja? Ja? Ja, wir haben den Geist der Kraft. Das sollte doch ein bisschen in uns eine Begeisterung auslösen und eine Dankbarkeit, dass Gott uns den Geist der Kraft gegeben hat. Jetzt gehen wir rüber zum zweiten Aspekt. Gott hat uns den Geist der Liebe gegeben. Den Geist der Liebe. Das haben wir ausführlich gestern Abend besprochen, deshalb werden wir das heute überhaupt nicht besprechen. Weil die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Amen. Also der Geist der Liebe ist in unseren Herzen. Jetzt kommen wir ganz schnell zu diesem dritten Punkt, wo wir heute Abend auch den Schwerpunkt legen werden. Und zwar ist es der Geist der Besonnenheit oder der Geist der Selbstbeherrschung, wie ich gesagt habe. Wir sehen jetzt hier diese drei Aspekte, die Kraft, die Liebe und die Selbstbeherrschung. Wir könnten das jetzt bildlich vielleicht so darstellen, dass die Kraft der Bereich ist, der das Schiff einfach vorwärts treibt. Die Liebe ist vielleicht der Bereich, der das Schiff über Wasser hält, ja? Einfach über Wasser hält, weil die Liebe Gottes garantiert uns, dass wir niemals sinken. Hält uns immer über Wasser. Und die Selbstbeherrschung ist der Anker. Der Anker, den brauchen wir dazu, dass wir schön an unserem Platz bleiben. Amen. Dass wir nicht zu weit uns entfernen, nicht zu weit abbiegen, sondern dass jeder schön an seinem Platz bleibt. Und wenn wir an das Bild von gestern Abend denken, vom Leib, da ist es wichtig, dass jedes einzelne Glied schön an seinem Platz bleibt. Weil wenn jedes einzelne Glied seine Funktion tut und nicht versucht, die Funktion des anderen zu übernehmen, dann funktioniert der Leib ganz toll. Wie wäre es denn, wenn deine Nase auf einmal sagt, ich will heute essen? Das würde nicht gehen. Ja? Oder wenn dein Auge auf einmal raushüpft und sagt, den Brief schreibe ich. Das würde einfach nicht gehen. Ihr Lieben, im Leib Christi ist das auch nicht anders. Wenn der Herr dir die Gabe des Dienens gegeben hat, dann sei nicht so krampfhaft und versuch zu predigen. Wenn Gott dich als Prediger eingesetzt hat, dann versuch nicht krampfhaft ein Apostel zu sein. Jeder an seinem Platz, weil so wächst der Leib gut zusammengefügt. Und dazu brauchen wir die Selbstbeherrschung. Wenn wir nun dieses Wort, nur das Wort analysieren, Selbstbeherrschung, da sagt doch schon das Wort, wer dafür zuständig ist. Ne? Mein Selbst muss beherrscht werden. Oder anders ausgedrückt, mein Ich muss von jemandem beherrscht werden. Und mein Ich kann von unterschiedlichen Dingen beherrscht werden. Das werden wir gleich anschließend nochmal schauen. Zuerst wollen wir sehen, dass der Aspekt der Selbstbeherrschung ein Teil von der Predigt von Paulus war. Schlagt mal Apostelgeschichte 24 auf. Ab Vers 24. Apostelgeschichte 24, ab Vers 24. Nach einigen Tagen aber kam Felix herbei mit Drusilla, seiner Frau, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber über Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und das kommende Gericht redete, wurde Felix mit Furcht erfüllt und antwortete: Für jetzt geh hin, wenn ich aber gelegene Zeit habe, werde ich dich rufen lassen. Was waren drei Bestandteile von der Predigt von Paulus? Amen. Über Gerechtigkeit hat er ihm gepredigt, über die Enthaltsamkeit oder Selbstbeherrschung und über das kommende Gericht. Deshalb ist es kein Fehler, wenn du in deiner Predigt nicht nur über die Liebe Gottes sprichst, sondern du darfst ruhig über die Enthaltsamkeit sprechen und über das kommende Gericht. In Deutschland darf man nicht über das kommende Gericht predigen. Muss. In Deutschland muss man über das kommende Gericht predigen, ihr Lieben. Ich möchte euch da wirklich ermutigen. Es wird zu wenig über das kommende Gericht gepredigt. Deshalb nehmen viele Leute das Evangelium nicht mehr ernst. Geht mal nach Südamerika, da wird hauptsächlich über das kommende Gericht gepredigt. Vielleicht schickt Gott uns deshalb hin, dass wir noch ein bisschen über die Liebe was beitragen. Ja? Da wird den Leuten ganz klar auf der Straße gesagt, Mensch, wenn du dich nicht bekehrst, dann besteht die Gefahr, dass du ewig in der Hölle landest. Aber sag das mal in Deutschland. Das ist nicht so leicht. Ja? Aber Paulus hat es gepredigt. Er hat über die Gerechtigkeit gepredigt, über die Selbstbeherrschung und über das kommende Gericht. Jetzt schlagen wir Sprüche 25, Vers 28 auf. Eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer, so ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Wie ist also ein Mann, ich sage jetzt ein Mensch, ohne Selbstbeherrschung, damit ich nicht wieder sage, es betrifft nur die Männer. Er ist wie eine aufgebrochene Stadt ohne Mauer. Wir wissen ja, zu der damaligen Zeit war es äußerst wichtig, dass die Städte eine Mauer hatten. Weil die Mauer war der Schutz für diese Stadt. Jegliche Stadt der damaligen Zeit hatte eine Stadtmauer. Wir wissen, auch heute bei uns haben ja viele Städte einen Teil noch von der ehemaligen Stadtmauer. Und die Archäologen, die sagen, dass die Stadt Ninive so breite Stadtmauern hatte, dass drei Wägen gleichzeitig nebeneinander Platz hatten. Und Babylon, heißt es, da waren die Mauern so breit, dass sechs Wägen auf dieser Mauer fahren konnten, nebeneinander. Muss man sich mal vorstellen, was das für Dimensionen waren. Deshalb galten diese Städte für uneinnehmbar, weil sie riesige Mauern hatten. Auch Jericho, wenn wir an Jericho denken, riesige Mauern, sodass die Israeliten gedacht haben, da kommen wir nie ran. Und dazu war Gottes Kraft dann nötig, um die Mauern zu Fall zu bringen. Eine Stadt ohne Mauer wäre eben zur damaligen Zeit überhaupt nicht ausdenkbar gewesen. Was wäre denn passiert in einer Stadt ohne Mauer? Kann jeder einfallen, jeder Feind kann reinkommen. Jeder kann einen umbringen, jeder kann einen ausplündern. Und es war ja oft so, wenn wir das Alte Testament lesen, wenn die Feinde kamen, die Mauer weggerissen wurde, dann wurden die ganzen Städte ausgerottet. Regelrecht ausgerottet. Die haben ja teilweise das ganze Vieh umgebracht, Kinder, Männer, Frauen, alles. Und alles verbrannt. Alles wurde ausgerottet. Teilweise haben sie die Leute nicht alle umgebracht, aber sie haben alles mitgenommen, was es zu finden gab. Deshalb war die Mauer so äußerst wichtig für eine Stadt. Und in diesem Vers von den Sprüchen wird dieser Vergleich angebracht. eine aufgebrochene Stadt, ein ohne Mauer. So ist ein Mann ohne Selbstbeherrschung. Das bedeutet, du kannst jederzeit überfallen werden, du kannst jederzeit ausgeraubt werden. Für den Feind bist du, so wie man so deutsch sagt, das gefundene Fressen. So ist jemand, der sich nicht selbst beherrschen kann, der sich selber nicht in der Zucht hat, der selber nicht sein Herr ist. Da haben wir ja in Deutsch, glaube ich, auch so einen Spruch. Ich bin meiner selbst Herr oder so irgendwie. Wenn man sich selbst beherrschen kann, wenn man nicht besonnen ist. Und jetzt schaut mal in 5. Buch Mose Kapitel 1. Wir bleiben einfach mal bei dieser Mauer. Da erinnert Mose nochmals das Volk an die Späher, die ausgesandt wurden. Und wir wissen ja, 2 von ihnen brachten gute Nachricht, 10 von ihnen brachten schlechte Nachricht. Und ein Teil von dieser schlechten Nachricht war, im 5. Buch Mose Kapitel 1, Vers 28, unsere Brüder haben unser Herz verzagt gemacht, indem sie sagten, ein Volk größer und höher gewachsen als wir, Städte groß und bis an den Himmel befestigt. Und sogar Enakiter-Söhne haben wir dort gesehen. Schaut mal, was das für eine Übertreibung da drin ist. Städte groß und bis an den Himmel befestigt. Also Mauern, so große Mauern, dass du das Ende der Mauer gar nicht mehr sehen kannst. Dermaßen haben die 10 Späher übertrieben. Und das ganze Volk hat es auch noch geglaubt. Da sehen wir mal, was das für eine Auswirkung hat, wenn auf einmal so ein entmutigender Geist gebracht wird über ein ganzes Volk. Hunderttausende haben den Schwindel hier geglaubt, weil der Geist der Furcht kam. Und die Bibel sagt, sie haben einen ganzen Tag nur geweint. Das ganze Volk hat nur geweint. Und der Josua und der Kaleb haben es nicht geschafft, sie vom Gegenteil zu überzeugen. Weil sie die Städte beschrieben haben. Riesige Mauern. Ja, da kommen wir überhaupt nicht durch. Und wenn wir diesen Spruch jetzt mal rumdrehen, wenn ein Mann, der sich nicht selbst beherrschen kann, ist wie eine Stadt ohne Mauern, wie ist dann einer, der sich beherrschen kann? Wie eine Stadt mit Mauern, ja? Uneinnehmbar. So ist man, wenn man Selbstbeherrschung geübt hat. Uneinnehmbar für den Feind. Weil wenn der Feind kommt und dich anschaut, was wird er dann sagen? Der ist ja bis an den Himmel hoch vermauert. Und stimmt das bei uns? Gehen unsere Mauern bis in den Himmel? Halleluja! Weil wir sind nämlich ganz verbunden mit dem Himmel. Amen. Wer ist alles um uns herum? Myriaden von Engeln, ihr Lieben. Wenn der Feind dich sucht, dann muss er an allen Engeln vorbei. Und wenn er dann etwas gefunden hat, dann kommt er auch nicht durch, weil er sieht nur Steine vor sich. Nur Mauer. Dann weiß er nur, also da drinnen hockt irgendeiner, der sich selbst beherrschen kann. Und er weiß dann nicht mal, wer da drinnen hockt. Das ist ja das Interessante an der Sache. Er kann dich dann nämlich gar nicht sehen. Und was denkst du, wer diese Mauer ist, die dich beschirmt? Das ist Jesus und der Vater und der Heilige Geist, haben wir ja gestern gehört, der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Und das hüllt dich dermaßen ein, und das Blut Jesu hüllt dich dermaßen ein, dass du unantastbar bist für den Feind. Glaubst du das? Das sagt die Bibel, dass wir unantastbar sind, sofern wir bedeckt sind mit dem Blut des Lammes. Deshalb ist die Selbstbeherrschung so wichtig. Und jetzt gehen wir noch in Vers 36 in diesem gleichen Kapitel. Nur Kaleb, der Sohn des Jephune, er soll es sehen. Das erläutert jetzt der Mose über das verheißene Land. Und ihm und seinen Söhnen werde ich das Land geben, das er betreten hat. Dafür, dass er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Schaut mal, was das hier für eine Aussage ist. Warum durfte Kaleb in das verheißene Land? Genau, weil er ganz und gar hinter dem Herrn stand. Und wo sind die anderen gestanden? Die sind nämlich nicht hinter dem Herrn gestanden. Die sind vor den Mauern gestanden, von den Städten, die gar nicht so hoch waren, wie sie gesehen haben. Die sind nicht hinter dem Herrn gestanden. Und weil der Kaleb und der Josua hinter dem Herrn standen, Haben Sie das gesehen, was der Herr Ihnen gezeigt hat? Es gibt doch in den Psalmen Hinweise, dass wir sehen können, wie der Herr sieht. Amen. Dass der Herr unsere Augen leitet. Ich habe mich manchmal gefragt, wie soll denn das sein? Verdreht der Herr dann meinen Augapfel oder irgendwie? Wenn er sagt, ich werde dich mit meinen Augen leiten, dann kommt doch nicht Gott und setzt mir geschwind seine Augen auf, damit ich richtig sehen kann. Das ergibt sich automatisch, wenn ich hinter dem Herrn stehe. Dann lehrt der Herr mich mit seinen Augen zu sehen, weil er mich dann leitet. Und dann sehe ich die Dinge so, wie sie sind und so, wie der Herr sie mir zeigen möchte. Deshalb heißt es ja auch, wenn wir an Jesus denken, es heißt Nachfolge. Ja? Jesus berief die Menschen in seine Nachfolge. Folgt mir mal nach. Ja, das ist Nachfolge. Einfach hinter jemandem herlaufen. Weder nach links noch nach rechts, aber auch nicht voraus. Aber auch nicht zu langsam. Sondern schön Schritt halten und jemandem nachfolgen. Und das war das Geheimnis, warum Josua und Kaleb richtig gesehen haben und nicht übertrieben haben, so wie die anderen. Und ich meine, dass manchmal auch bei uns in Deutschland ganz schön übertrieben wird. Ist das nicht in Ordnung? Auch, dass manchmal in Deutschland übertrieben wird, wenn gesagt wird, bei uns ist gar nichts los. Das ist nämlich auch eine Lüge und eine Übertreibung. Denn überall, wo der Herr ist, da ist was los. Vielleicht sieht man nicht immer was, aber da ist auf jeden Fall was los. Zumindest sind wir außer uns. Vor Begeisterung, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist was los in unserem Land. Und man hört ja sogar von hier und von da, dass tatsächlich eine kleine Erweckung manchmal in Gang kommt. Es ist was los in unserem Land. Und lasst euch bloß nicht beschwindeln, dass alles finster ist. Auch ihr in Ostdeutschland. Ne? Da ist was los. Und wenn ihr nach Hause fahrt, dann sagt ihr, Herr, ich danke dir, dass bei uns was los ist. Ja? Genau. Denn überall, wo ein Kind Gottes ist, in der Kraft des Heiligen Geistes, da ist was los. Amen. Und jetzt gehen wir zum Josua, Kapitel 14, Vers 8. Da sehen wir jetzt, sind sie ins verheißene Land reingegangen, nur Kaleb und Josua vom ganzen Volk, die anderen sind alle gestorben und die junge Generation geht jetzt mit ihnen mit. Und jetzt kommt der Kaleb und möchte sein Erbe in Empfang nehmen, so wie Mose es ihm versprochen hat. Und er sagt jetzt in Vers 8, zweiter Teil, ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ich aber bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ist jetzt der Kaleb auf einmal stolz, um sowas zu sagen? Nein, er weiß einfach und hat die Sicherheit, ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Kannst du das auch sagen? Ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Ich wünsche es mir für jeden von uns, dass auch wir, wenn wir 85 Jahre alt sind, so wie der Kaleb, als er das gesagt hat, dass wir sagen können, ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und was hat er dann noch gesagt? Guck mal, Josua, du wirst jetzt hier das Land verteilen. Damals war ich 45 Jahre alt, jetzt bin ich 85 Jahre alt, aber meine Kraft ist noch genauso wie damals. Ich habe immer noch die gleiche Energie. Und weißt du was? Erinnerst du dich, dass der Mose mir diesen Berg da versprochen hat? Und der Josua hat gesagt, na klar, kann ich mich daran erinnern. Also gib mir meinen Berg, dass ich hingehe und die Feinde da vertreibe. Weil der Berg gehört nämlich mir. Und das war ein alter Opa mit 85 Jahren. Darf ich dich fragen, Schwester, wie alt du bist? Halleluja! Fast so alt wie Kaleb. Also gibt es noch Hoffnung für dich? Es gibt noch Hoffnung für deine Enkel und für deine Urenkel. Vielleicht sind sie dein Berg, wo du sagen kannst, ich will meinen Berg noch einnehmen für den Herrn. Weil die Kraft, die Gott uns gibt, ist nicht alt an Alter gebunden. Der Kaleb war 85 und er war noch frisch wie ein Jüngling dazu noch. Und er hat nicht gedacht, ach, jetzt bin ich 85, was soll ich denn mit dem Berg? Ach, ich setze mich jetzt einfach hin, Josua, gib ihn doch jemand anderem. Nein, der war kühn, der wollte seinen Berg, der wollte ihn noch jemandem vererben oder was weiß ich was. Der wollte auf jeden Fall das haben, was ihm zusteht. Weil er war sich sicher, Mensch, das habe ich mir verdient. Weil ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und deshalb werde ich diesen Berg bekommen. Nicht, weil er stolz war oder so, sondern weil er Gottes Verheißung ergriffen hat. Und wir haben ja die ganzen Tage gehört, was uns alles zur Verfügung steht. Gottes Verheißungen, die uns zur Verfügung stehen. Wann benehmen wir uns endlich so wie dieser alte Mann und sagen, ich ergreife, was mir zusteht. Ich werde nie wieder verzagt sein, weil das ist nicht würdig eines Königskindes. Ich ergreife den Geist der Kraft. Ja? Ich werde nie wieder mich abgelehnt fühlen, weil das ist nämlich vom Feind. Ich ergreife den Geist der Liebe. Selbst wenn kein Mensch auf der ganzen Welt mich liebt, himmlischer Vater, deine Liebe ist ausreichend. Halleluja. Seine Liebe ist völlig ausreichend. Menschliche Liebe tut uns ja auch gut, aber es ist nichts im Vergleich zu der Liebe, die wir von Gott, dem Vater, bekommen. Deshalb such nicht so sehr nach menschlicher Liebe. Wenn du merkst, du hast noch einen Mangel, streck dich zuerst aus nach der Vaterliebe Gottes. Die füllt jeden Mangel aus. Und dann können wir sein in dieser Entschlossenheit, so wie dieser Kaleb, und sagen, ich ergreife meine Verheißung, das, was Gott mir versprochen hat. Oder willst du das lieber nicht? Oder denkst du, das wäre mir ja zu viel? Was soll ich dann machen, wenn ich jetzt auf einmal so viel Kraft habe? Ja? Nicht, dass irgendeiner noch erschrickt, wenn ich auf einmal einen Toten auferwecke. Ja? Wenn Gott uns diese Kraft zur Verfügung stellt und wenn Jesus in dieser Kraft sein Reich gebaut hat, wie wollen wir das dann anstellen ohne diese Kraft? Das würde nicht schaffen. Also es hat was mit unserer Nachfolge zu tun. Der Kaleb hat gesagt, ich bin dem Herrn, meinem Gott, treu nachgefolgt. Und wenn wir Jesus treu nachfolgen, dann lernen wir auch diesen Bereich des Geistes zu leben, und zwar die Selbstbeherrschung. Meint ihr, dass Jesus Selbstbeherrschung gelebt hat? Jesus hat ordentlich uns Selbstbeherrschung vorgelegt, weil Jesus immer wieder gesagt hat, ich will nicht tun, was ich will. Das zeigt uns, dass Jesus vielleicht auch was anderes gewollt hätte. Aber er hat gesagt, ich werde nicht tun, was ich will, sondern ich bin hier, um den Willen des Vaters zu tun. Und ich rede auch nicht das, was ich will, sondern ich will reden, was mir der Vater gibt. Und das sollte auch unsere Gesinnung sein. Nicht das, was ich will, sondern das, was der Vater will, in jeder einzelnen Situation. Jetzt gehen wir zu 1. Könige, Kapitel 3, Vers 1. Wir wissen ja alle, dass Salomo ein ganz weiser Mensch war. Und weil er ein ganz weiser Mensch war, ist er auch in aller Weisheit vorgegangen, als er Dinge errichtet hat. Da heißt es, und Salomo wurde Schwiegersohn des Pharao, des Königs von Ägypten, und nahm die Tochter des Pharao und brachte sie in die Stadt Davids, bis er den Bau seines Hauses und des Hauses des Herrn und der Mauer rings um Jerusalem vollendet hatte. Was hat Salomo gebaut? Sein Haus, das Haus des Herrn und die Mauer. Salomo wusste ganz genau, wenn ich nur mein Haus baue und das Haus des Herrn und keine Mauer drumherum, dann kann es leicht sein, dass irgendeiner kommt und mich überfällt. Und deshalb hat er in aller Weisheit sein Haus gebaut und das Haus des Herrn und die Mauer um ganz Jerusalem herum. Also das Haus des Herrn war geschützt, sein eigenes Haus war geschützt durch diese Mauer, die er drumherum errichten ließ. Und wenn Salomo in Weisheit eine Mauer um sich errichtet hat, dann denke ich, ist uns dieser Vers aus den Sprüchen ein guter Rat, dass auch wir darauf achten, dass uns diese Mauer umgibt. Und zwar diese Mauer stellt dann unsere Selbstbeherrschung dar. Weil wenn wir die nicht haben, dann sind wir wie die Stadt, die ohne Mauer ist. 1. Korintherbrief, Kapitel 6. 12 bis 20. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn wir mal nur bis hier lesen. Wenn uns manchmal der Vorwurf gemacht wird, ah, ihr Christen, ihr dürft ja nichts, dann kannst du sagen, wieso, mir ist alles erlaubt. Ich darf alles. Und dann werden die Leute sich wundern, von wo auf einmal diese Theologie herkommt. Dann kannst du sagen, du, meine Bibel sagt oder Gott sagt, es ist mir alles erlaubt. Wenn ich will, kann ich heute in die Disco gehen. Stimmt das? Klar. Wenn ich will, kann ich mich jetzt sofort mit einem guten Rotwein hier betrinken. Stimmt das? Wenn ich will, kann ich das machen, oder? Wenn ich will, kann ich alles Mögliche machen, sagt Paulus hier. Aber nicht, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Da haben wir es wieder. Ich darf zwar alles machen, aber nicht alles wird mir was bringen. Und das ist dann der gute Rat. Gott zwingt niemanden, ihr Lieben. Oder habt ihr schon mal gesehen, dass Gott einen geschnappt hat und ihn geschüttelt hat und ihn nach links und rechts gebeutelt hat und ihn gezwungen hat, ihn zu lieben oder ihm zu gehorchen? Nein, das hat Gott noch nie mit jemandem gemacht. Gott, mit Gott zu gehen ist völlig freiwillig. Da können wir nicht mal unsere Kinder zwingen. Ich kann meine Kinder, solange sie klein sind, unterweisen im Weg des Herrn. Aber wenn sie dann ein gewisses Alter erreicht haben, kann ich sie nicht zwingen, Jesus zu lieben. Ich kann beten, dass die Liebe Gottes sie davor schützt, sich eines Tages vom Herrn abzuwenden. Aber ich kann nicht mal als Frau des Pastors eine Garantie dafür geben, dass meine Kinder nicht vom Weg des Herrn abweichen. Deshalb ist es notwendig, dass ich für meine Kinder bete und solange sie klein sind, im Weg des Herrn unterrichte. Weil es wird der Tag kommen, wo jedes Kind seine eigene Entscheidung treffen muss. Wenn Gott sie schon nicht zwingt, wer bin dann ich, um sie zu zwingen? Das geht auf keinen Fall. Es ist mir alles erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Alles ist mir erlaubt, aber ich will mich von nichts beherrschen lassen. Und dann geht es, die Speisen sind für den Bauch, der Bauch für die Speise, der Leib ist nicht für die Hurerei, sondern für den Herrn und so weiter. Ihr wisst, dass eure Leiber Glieder Christi sind und so weiter. Das könnt ihr euch dann in einer ruhigeren Minute mal durchlesen. Ganz unten heißt es dann, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, den ihr von Gott habt, und dass ihr euch nicht selbst gehört? Denn ihr seid um einen Preis erkauft worden, verherrlicht nun Gott mit eurem Leib. Also wenn ich möchte, kann ich alles Mögliche tun, aber ich weiß auch, dass es mir nicht nützen würde. Was brauche ich dann, um die Dinge nicht zu tun, die mein Leib vielleicht gerne tun würde? Brauche ich die Selbstbeherrschung? Selbst wenn ich ja gerne würde, und das brauchen vor allem ihr jungen Leute da hinten, manchmal würde man ja gerne, ja, aber wenn man weiß, dass es einem nicht nützlich ist, zum Beispiel irgendwas sich anschauen, wo man genau weiß, das soll ich eigentlich nicht, dann brauchen wir die Selbstbeherrschung, dass ich sagen kann, nein, mir zuliebe mache ich das nicht. Nicht, weil jetzt meine Mutter mich dann garantiert wieder anmotzen wird, dann mache ich es halt nicht, sondern nein, weil ich weiß, es ist um meinetwillen, dass ich bestimmte Dinge nicht tue. Es ist für mich gut, wenn nichts mich beherrscht. Wisst ihr, Fernsehen kann einen beherrschen. Spiele können einen beherrschen. Essen kann einen beherrschen. Alles Mögliche kann einen auch beherrschen. Aber Paulus sagt, ich will mich von nichts beherrschen lassen. Wenn du zum Beispiel merkst, Kaffee beherrscht dich und du kommst ohne Kaffee nicht klar, dann versuch ihn mal zu lassen. Ja? Nicht mal der Kaffee sollte dich beherrschen. Es soll nicht über dir herrschen. Auch nicht der Tee. Und dieser Vers 13, der zeigt uns, dass wir selber uns im Grunde Grenzen setzen müssen. Amen. Hat Gott der Vater für uns Grenzen gesetzt? Nein? Ja, Gott der Vater hat uns durch seine Gebote Grenzen aufgezeigt. Ja? Angenommen, dieser Bereich hier ist so der Bereich der Gebote Gottes, wo alles, was Gott sagt, alles erlaubt ist. Ja? Das sind meine Grenzen. Wenn ich mich jetzt außerhalb dieser Grenze begebe und Dinge tue, die das Wort Gottes mir nicht erlaubt, ich darf das machen. Aber was ist dann? Dann muss ich die Konsequenz tragen. Dann bin ich nicht mehr im Schutzraum der Gebote Gottes. Weil solange ich in diesem Bereich bleibe, bin ich gesegnet und bin ich auch geschützt. Aber wenn ich mich freiwillig herausbegebe aus diesem Schutzraum und Gottes Grenzen durchbreche, dann bin ich nicht mehr geschützt. Dazu brauche ich die Selbstbeherrschung, dass ich mich innerhalb dieser Grenzen, die Gott mir gegeben hat, bewahre. Dass ich mir nicht erlaube, rauszuspringen. Wir sagen ja manchmal, das kann ich mir nicht erlauben, das fünfte Stück Kuchen. Also, ich setze mir Grenzen, damit mich nichts beherrschen kann. Und wer soll mich nicht beherrschen? Weder mein Fleisch, noch der Feind und noch die Welt. Das sind diese drei Bereiche, die eventuell mich beherrschen könnten, wenn ich die Erlaubnis dazu gebe. Weder die Welt, noch mein Fleisch, noch der Teufel kann einfach dich beherrschen. Das geht nicht. Wenn du ein Kind Gottes bist, kann der Teufel nicht einfach kommen und Herrschaft über dich ergreifen, weil er dazu keine Autorität hat. Und das wollen wir uns jetzt zum Schluss noch anschauen. Wir beginnen mit der Welt. Johannes Evangelium 15, Vers 18. Da sagt Jesus zu seinen Jüngern, wenn die Welt euch hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt des Wortes, das ich euch gesagt habe, ein Sklave ist nicht größer als sein Herr. Was bedeutet denn das, von der Welt sein? Jesus, Genau, nach den Regeln und nach den Maßstäben dieser Welt zu leben, im Grunde nicht errettet zu sein. Jeder Mensch, der noch nicht errettet ist, der lebt in der Welt, der ist von der Welt, weil er unter dem System, das da draußen herrscht, einfach mitläuft. Er benimmt sich, wie jeglicher andere sich auch benimmt. Er hat einfach keine Grenzen. Die ganze Welt steht ihm offen, sozusagen. Und Jesus sagt, ihr seid nicht mehr von der Welt, weil ich euch aus der Welt erwählt habe. Als Jesus kam, hat er die Jünger aus der Welt herausgezogen und hat ihnen etwas ganz Neues gegeben. Das bedeutet, dass sie jetzt nicht mehr unter dem System, unter den Prinzipien dieser Welt leben. Was für Prinzipien haben wir denn in unserer heutigen Welt? Nimm so viel du kriegen kannst. Keine Werte mehr. Macht. Hauptsache Spaß. Wie du mir, so ich dir. Sei dir selbst der Nächste. Unmoral, Geld, Freizeit, Selbstsüchtigkeit, Ellbogenprinzip, all diese Dinge finden wir in der Welt. Im Grunde, alles was konträr ist dem Wort Gottes, ist alles die Welt. Und Jesus hat gesagt, die Welt hat mich gehasst, also wird sie euch auch hassen. Weil unser Lebensstil, der passt nämlich der Welt nicht. Und deshalb sagt auch Paulus, sie wundern sich, dass ihr nicht mehr mitlauft, so wie früher. Sie wundern sich und können es überhaupt nicht verstehen, dass ihr nicht mehr mitlauft in den alten Dingen. Und im Johannes 18, Vers 36, da steht Jesus schon vor Pilatus und Pilatus verhört ihn. Und dann, Johannes 18, Vers 36, und der Pilatus fragt ihn, hey, was hast du denn getan? Was hast du denn getan, dass die dich hier zu mir bringen und dich töten wollen? Und Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und Jesus hat ja immer wieder mit seinen Jüngern gesprochen und ihnen das erklärt. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt erklärt er das dem Pilatus. Der Pilatus hat natürlich überhaupt nichts verstanden. Überhaupt nichts verstanden. Und deshalb sagt er, also du bist ein König, sagt der Pilatus dann zu Jesus. Und Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Dazu bin ich in die Welt gekommen, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Und was ist die Wahrheit? Das Königreich Gottes. Überall da, wo Jesus, die Herrschaft Jesu sich ausbreitet, ist Königreich Gottes. Jedes Mal, wenn sich ein Mensch bekehrt, wird er herausgezogen aus dem Reich der Finsternis und kommt hinein in das Reich des Lichts. Oder mit den Worten der Welt, er wird herausgezogen aus dieser Welt und kommt in eine neue Welt hinein. Die alte Welt ist unser System, was wir kennen, und die neue Welt ist die Welt des Königreiches Gottes, wo wir einen König haben und wo wir Regeln dieses Königs haben. Die Welt läuft gemäß ihren eigenen Regeln und wir laufen gemäß unseren eigenen Regeln. Deshalb passt das nicht zusammen. Und deshalb warnt auch Paulus, habt nicht die Welt lieb, weil die Welt vergeht und all dieses System wird eines Tages zerfallen. Hab dich die Welt lieb, such deine Sicherheit nicht in der Welt, such auch dein Glück nicht in dieser Welt. Das wird dich alles nirgendwo hinbringen. Du gehörst nicht mehr in diese Welt, was machst du denn dann da draußen? Ja? Das ist wie wenn ein Kind in ein Kinderheim läuft und ein Kind hat ein Elternhaus und alles mögliche, dann würden die gleich so sagen, du, was machst du denn hier, du gehörst ja gar nicht hierher, du gehörst nach Hause, zu Papa und zu Mama, nicht wahr? Dann nimmt man das Kind und bringt es nach Hause. Und genauso ist es mit uns. Wir gehören nicht in diese Welt. Und Jesus macht es ganz klar. Wir haben eine neue Welt, ein neues Königreich. Der Fürst dieser Welt regiert in der Welt. Und wer regiert bei uns? Unser König Jesus. Also der Fürst dieser Welt ist nicht dein Fürst, sondern du hast einen König. Deshalb darfst du dich nicht beherrschen lassen von seinem System. Egal über welche Schiene das kommt. Ob das jetzt über die Schiene vom Geld kommt, Geiz zum Beispiel. Ist das aus der Welt oder aus dem Königreich? Das ist aus der Welt. Lieblosigkeit, das ist ein Prinzip der Welt. Ich, mich, mir ist ein Prinzip der Welt. Gestern Abend haben wir gehört, wir sollen auf das der anderen achten, einander dienen. Und miteinander ganz anders umgehen, wie man das da draußen in der Welt gewöhnt ist. Und das ist, glaube ich, ein großes Problem, dass wir manchmal in den Gemeinden auch nicht anders umgehen miteinander. Nicht wahr? Und da müssten wir uns manchmal richtig schämen und uns überprüfen und Buße tun, damit wir endlich dahin kommen, so wie Jesus uns haben möchte, in Liebe. Und was haben dann die Apostel gesagt in der Apostelgeschichte 5, Vers 29, als sie sie geschlagen haben und ihnen verboten haben, in Jesu Namen zu reden, was hat dann Petrus geantwortet? Ich muss Gott mehr gehorchen wie euch, wie den Menschen. Wenn die Menschen von dir da draußen etwas erwarten und dich zwingen wollen, dich überreden wollen, dich sogar, wie heißt es jetzt, nicht nur verführen, sondern nötigen, genau, und dir Schläge anbieten, wenn du das nicht machst, ja, dann ziehe ich dir meine Freundschaft. Dann kannst du sagen, okay, dann bitte, ja, das macht mir überhaupt nichts aus, weil du kannst mich ja gar nicht verstehen. Ja. Dann dürfen wir da nie nachgeben, weil wir sollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und von weltlich gesagt, so wie unser Umgang ist, das prägt uns. Wenn wir zu viel Umgang haben mit der Welt, damit meine ich nicht, dass wir nicht rausgehen sollen und predigen. Aber wenn wir uns anpassen an die Prinzipien dieser Welt, wenn wir uns angleichen, deshalb sagt auch Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, im Römerbrief Kapitel 12, seid nicht gleichförmig dieser Welt, damit wir sagen, denkt nicht so, wie die Welt denkt. Wisst ihr, sogar zu viel Nachrichten schauen, ist auch nicht okay. Wenn du abends Nachrichten guckst, dann ist das völlig in Ordnung. Aber dann brauchst du nicht auch noch morgens und mittags und nachmittags, weil das prägt dich. Und die Hälfte ist sowieso geschwindelt. Willst du gute Nachrichten hören? Lies die Bibel. Willst du schlechte Nachrichten hören und lügen? Lies die Zeitung. Ja? Ganz spezielle Zeitungen auch noch. Ja? Je nach Zeitung kann man entweder 70% glauben oder nur 10%. Das hat mal eine Frau zu mir gesagt, als wir nach Deutschland gekommen waren, habe ich anderthalb Tage in der Woche in einer Bäckerei als Verkäuferin gearbeitet für unseren Lebensunterhalt. Und da wurde auch gewisse Zeitungen verkauft. Und eine davon war eben die Bild-Zeitung. Und ich habe mich manchmal gewundert, was für Leute alle diese Zeitung kaufen. Und dann konnte ich es mir einmal nicht verkneifen und habe die Nachbarin von dieser Bäckerei gefragt, sagen Sie mal, müssen Sie das lesen? Und dann hat sie zu mir gesagt, wissen Sie, das ist meine Bibel. Ich lese das jeden Tag von der ersten Seite bis zur letzten Seite, dann glaube ich davon die Hälfte und dann schmeiße ich es raus. Das hat mich richtig geschockt. Ja? Sie kann nicht leben ohne diese Zeitung. Sie braucht das, um das zu lesen. Anstatt hier die gute Nachricht zu lesen. Also wir dürfen nicht gleichförmig sein mit dieser Welt. Weder in unserer Art und Weise zu denken, noch in unserer Art und Weise Dinge zu beurteilen. Sondern wir sollen wie gesinnt sein? Wie Christus sollen wir gesinnt sein. Und das hat hauptsächlich auf unserer Werteebene eine große Bedeutung. Wenn wir unsere Gesellschaft anschauen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, es gibt immer weniger Werte Gottes in unserer Gesellschaft. Das kann man ja noch vergeben. Wie wollen wir denn von der Welt erwarten, dass sie Werte bewahrt? Aber was ist mit uns als Gemeinde? Sind wir als Gemeinde der große Unterschied zur Welt? Oder sind wir schon so vermischt, dass man überhaupt keinen Unterschied mehr sieht? Das ist heutzutage ein großes Problem. Wie viele Gemeinden oder Gemeinden, die sich Gemeinde nennen, gehen einher mit der Sünde? Ich möchte jetzt gar nichts Spezielles angreifen oder sagen, sondern ich denke, wir wissen alle genug über diese Dinge. Und da ist es notwendig, dass wir wieder unsere prophetische Stimme erheben und sagen, in unserer Gemeinde wollen wir das und das und das nicht zulassen. Und da können wir ruhig auch kühn sein und in unseren Städten unsere Stimme erheben. Und wenn wir merken, was da für Feste wieder geplant sind, können wir ruhig gehen und mal unsere Meinung dazu abgeben. Ich bewundere da Carmen und ihren Mann. Carmen ist eine Schwester aus Peru. Und ihr Mann ist gar nicht, würde ich jetzt mal sagen, so ein ganz hingegebener Jünger Jesu Christi. Aber diese beiden haben schon in ihrer Stadt die Stimme erhoben für den Herrn. Nicht wahr? Im Gesangsverein haben sie Briefe geschrieben, wenn was nicht in Ordnung war. Und wie oft sind wir da sehr zurückhaltend als Gemeinde und wollen ja bloß nicht wo anecken. Aber wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da sehen wir, wie oft die Jünger angeeckt sind. Und das hat auch was mit Selbstbeherrschung zu tun. Die Gemeinde muss lernen, sich selbst zu beherrschen. Das muss jeder Einzelne lernen, aber wenn es um Werte geht, müssen wir lernen, in Weisheit in der Gemeinde Selbstbeherrschung wieder zu lehren, wieder beizubringen. Und das betrifft nicht nur die Jugendlichen und die Kinder. Das betrifft auch uns, unseren Charakter. Wie oft sind wir denn aufbrausend? Aber das ist, Moment, das kommt erst nachher. Wir sind ja noch bei der Welt. Jetzt kommt das Fleisch, wir sind schon dabei. In unserem Fleisch ist ja unser Charakter drin verborgen. Ja? Sind wir nicht oft aufbrausend? Oder sagen wir nicht ein Wort zu viel, zu schnell? Und habe nicht gelernt, auf 10 zu zählen. Selbstbeherrschung muss gelernt sein. Aber nicht krampfhaft. Und das ist ja das Schöne an Gott. Er hat uns den Geist der Selbstbeherrschung gegeben. Wir müssen demjenigen nur erlauben, die Herrschaft zu ergreifen in unserem Leben. Gott ist ja so gut. Zu allem, was Gott von uns erwartet, gibt er uns Hilfestellung. Oder hast du schon mal gemerkt, dass Gott dir bei was nicht hilft? Dich zappeln lässt und dich hängen lässt? Nein, das macht Gott niemals. Gott liebt dich so sehr, dass er dir für alles Hilfestellung gibt. und sogar für unseren Charakter gibt er uns Hilfestellung, indem er uns den Geist der Selbstbeherrschung gegeben hat. Römer 8, Vers 13. So sind wir nun, Brüder, nicht dem Fleisch Schuldner, um nach dem Fleisch zu leben, denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Handlungen des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Was sollen wir also mit unserem Fleisch tun, damit es nicht über uns herrscht? Wir sollen die Handlungen des Leibes töten. Weil wenn wir ganz ehrlich sind, gibt es manchmal bestimmte Regungen in unserem Leib, die nicht so ganz in Ordnung sind, und die muss man schlichtweg töten. Denen darfst du auf keinen Fall nachgehen. Zum Beispiel, wenn du fastest. Oder wenn der Herr dich ins Fasten ruft. Manchmal beschließen ja wir zu fasten, manchmal ruft der Herr uns ins Fasten. Wenn der Herr dich zum Fasten ruft und du spürst auf einmal eine gewisse Regung in deinem Leib, so laut hat der Magen noch nie geknurrt wie heute. Ja. Ob das nicht ein geistlicher Hinweis ist? Ja. Dann musst du diese Regungen deines Leibes schlichtweg töten. Oder wenn du merkst, dein Leib will immer mehr essen, 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 und jedes Mal, wenn du auf die Waage stehst, stöhnt die Waage unter dir und dann sagt sie, noch weiter muss ich mich beugen, der Zeiger, noch weiter muss ich mich beugen, und schlägt immer mehr nach rechts aus, dann musst du dich irgendwann fragen, ob du da ein Problem hast mit der Selbstbeherrschung deines Leibes. Und es gibt auch noch andere Regungen in unserem Leib, die möchte ich jetzt nicht nennen unbedingt, aber die müssen wir auch töten, wenn wir sie empfinden. Unverheiratete haben Regungen in ihrem Leib, die müssen sie töten, schlichtweg. Wenn ihr merkt, da ist was zu früh, was sich regt. Und leider wird das in unseren Gemeinden heutzutage auch nicht oft gelehrt. Das ist wie so ein Thema, das ganz tabu ist, das will ja niemand mehr ansprechen. Aber Paulus hat es ganz offen angesprochen und hat gesagt, die Unverheirateten, worauf sollen sie ihren Blick richten? Ohne Ablenkung beim Herrn sein, damit dann nichts dazwischen kommt. Was sagt Paulus über die Unzucht? Das soll auf keinen Fall nicht mal genannt werden unter uns. Nicht einmal genannt werden soll die Unzucht unter uns. Und wie oft wird es heute ganz legitimiert? Ganz legitimiert. Auch in freien Gemeinden. Ach, jetzt leben sie halt zusammen, die heiraten schon noch. Ja, was sollen wir jetzt machen? Ja. Und all diese Dinge müssen wir in den Gemeinden auch besprechen. Lernen, Nein zu sagen und das Fleisch zu töten. Weil wenn wir durch den Geist die Handlungen des Leibes töten, werden wir leben. Wie töten wir die Handlungen des Leibes? Durch den Geist. Hast du einen Helfer, der dir dabei zur Seite steht? Ja, du hast den Heiligen Geist. Deshalb brauchst du nicht verzweifeln, wenn du spürst, dass dein Leib irgendwas machen will, was dich nicht gebührt. Dann kannst du gleich sagen, wo ist mein Helfer? Ja? Und der Heilige Geist sagt, hier bin ich. Ja? Und dann sagst du, Heiliger Geist, du und ich, wir sind das beste Team.